Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
Ich bin Sandra, hallo.
Und wir sind wieder mal seit langer Zeit zu zweit. Die Sandra ist wieder zurück, wieder gesundet und wir sind wieder voll dabei, ne?
Genau.
Genau. Wir treffen uns heute hier, um eine kurze Analyse des massiv verstörenden Falls von Arthur Gary Bishop darzubieten, den wir in den letzten beiden Episoden behandelt haben. Sandra ist aus dem Grund auch hier, um weniger eine Aufarbeitung des gegenständlichen Falls zu machen, den wir schon wirklich in den letzten beiden Folgen ziemlich detailliert durchexerziert haben, sondern aus ihrer Erfahrung im Kinder- und Gewaltschutz zu berichten und auch über ihre Erfahrungen im Kontext mit Menschen zu berichten, die ähnliche Motivlagen und ähnliche Motivationen gegenüber Kindern haben.
Ja, beziehungsweise die Opfer wurden eben von sexueller Gewalt. Genau. Schwieriges Thema. Einfach nach wie vor ein großes Tabuthema, ein schwieriges Thema. Es fehlen der Gesellschaft die Wörter dafür und ich glaube, das merkt man auch bei mir. Es ist schwierig, es konkret zu benennen und es auch richtig zu benennen. Ja. Es fängt ja eigentlich schon damit an, dass es keinen sexuellen Missbrauch an Kindern gibt. Also selbst da gibt es schon Abhandlungen, dass das Wort schon falsch ist, weil ein Missbrauch setzt einen sexuellen Gebrauch von Kindern vor.
Ja.
Und den gibt es eigentlich nicht. Also ist schon der Missbrauch ein falsches Wort. Und das, finde ich, macht diese Diskussion so greifbar.
Ja, also ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich hab selten so viel Bauchweh bei einem Fall gehabt wie bei diesem, beziehungsweise generell innerhalb unseres Podcasts eigentlich dieses Themenfeld versucht, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, versucht auszusparen und zu umschiffen, weil es einfach eines ist, das so massiv schwierig in der Behandlung ist, dass einem einfach, so wie du gesagt hast, in jeglicher Hinsicht, egal ob das jetzt die Fallerzählung ist, egal ob das die Analyse ist, die Worte fehlen. Mhm. Und man nicht nur sich in keine einzelne Facette des Täters hineinversetzen kann bei der Erzählung des Falls, sondern einfach auch, dass es sich um so abscheulich unfassbare Taten handelt, die, ja, wo man sich einfach schwer tut, diese nachzuerzählen. Und mich hat einfach schon wirklich sehr oft während diesen letzten beiden Folgen das Gefühl ereilt, einfach abbrechen zu wollen. Mhm. und nicht weitermachen zu wollen.
Genau, weil in diesem Fall haben wir gleich zwei Faktoren. Wir haben einmal die Pädophilie als schon mal ganz, ganz schlimmes Delikt. Und wir haben den Kindermord. Und ich glaube, da ist es schon total schwierig, was ist denn eigentlich schlimmer zu werten. Ja, die Kombination ist natürlich das Allerschlimmste und diese Motivation, dass der Täter gesagt hat, er hatte Angst, dass er von den Kindern verraten wird, deswegen hat er mal die Kinder umgebracht. Ja,
also hat er das Motiv
angegeben. Genau, diese Motivlage ist halt irgendwie sehr, sehr simpel dann schon wieder. Ja, aber ich komme nochmal zurück, was ist denn wirklich das Schlimmere? Also was ist wirklich noch das, wo wir in unserer Gesellschaft den größeren Tabu haben? Und ich glaube, da scheidet sich unsere Gesellschaft. Also ich glaube, es gibt da gar kein Ergebnis, was tendenziell nur für die eine oder für die andere Kategorie stimmen würde. Sondern es ist genau das, es ist beides so unfassbar schwierig und schwer. Und damit hat man diese Fesselung in diesem Thema.
Ja, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich denke mir halt, also ich versuche es für mich irgendwie so thematisch zu trennen, indem ich eben, so wie du sagst, auf der einen Seite die Pädophilie habe und auf der anderen Seite den Mord. Und bin aber draufgekommen, dass der Versuch, das zu trennen, im Gegenständigen, also in Arthur Gary Bishops Fall einfach vollkommen widersinnlich und sinnlos ist.
Er hat eh beides gemacht.
Weil, ja, und weil beide Faktoren bei ihm das andere, also beide Faktoren sind einfach maßgeblich miteinander verbunden. Ohne das eine gibt es das andere bei ihm nicht.
Genau.
Und umgekehrt.
Naja, nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, er lebt sehr wohl seine, oder er lebte seine Pädophilie sehr wohl auch ohne Morde aus.
Ja, und das ist dann der einzige Teil, ja genau, und das ist dann der einzige Teil, da ging es dann eben in der zweiten Folge zum Fall Bishop um genau dieses Thema. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt und hier jetzt eingestiegen seid, bitte hört euch die letzte Folge an. Denn im Prozess von Arthur Gary Bishop war das ja eines der maßgeblichen Strategien der Verteidigung, die ja sogar einen Psychologen, einen Sachverständigen aufgerufen haben, der mehr oder weniger den Spin in den Prozess reingebracht haben soll, dass doch der gesellschaftliche Umgang mit Pornografie und dessen Beschaffbarkeit diese Taten begünstigt habe und dass das der eigentliche Grund ist, warum er überhaupt oder warum diese Tendenzen in ihm überhaupt gefördert wurden und zu sich zu Gewaltfantasien entwickelt haben.
Ja, da könnte man aber auch als weiteres Argument sagen, jeder Spielplatz ist daran schuld. Ja, es ist halt wirklich völlig absurd. Ja.
Genau.
Aber ich habe da eher auf diese, wie hieß es, Big Sister?
Big Brother.
Big Brother.
Big Brother, Big Sister, ja. Mhm.
Diese Programme gibt es übrigens immer noch, nur mal so am Rand.
Ja.
Die heißen auch gleich oder ähnlich. Aber da gab es ja auch schon.
Noch mal kurz zwischendurch erklären für die, die es aus der letzten Folge vielleicht noch nicht ganz, was das ist.
Das, also grundsätzlich ist das sehr vereinfacht, ist das einfach ein Programm, wo sich Erwachsene mit Kindern oder mit Jugendlichen zusammentun, um den Jugendlichen oder Kindern ein Stück weit zu begleiten. Diese Idee grundsätzlich kommt aus dem fehlenden Vorbildcharakter vieler Jugendlicher. Ja, also das hast du wirklich in vielen Gesellschaften, ähnliche Programme, die gleich anders heißen oder sonstiges. Es ist sehr oft nah verknüpft mit der Kirche. Ja, und es geht einfach wirklich darum, den Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, ein Vorbild zu bieten, eine andere Variante zu bieten, irgendwas überhaupt zu bieten, weil viele das halt von zu Hause, von ihrem Elternhaushalt nicht mehr haben. Ja, sei es jetzt, weil sie alleinerziehend sind oder weil sie kein Geld haben oder weil sie eine schlechte Schulbildung haben oder keinen Zugang zu Freizeit oder es gibt 10.000 Gründe. Ja.
Und lange Rede, gar keinen Sinn. Aus meiner Perspektive zumindest, man bietet eine Plattform für die Bezugsperson gegenüber einem Jugendlichen.
Genau. Genau, um das mal ein bisschen zu steuern und zu handeln.
Ja.
Ja. Es gibt da dann unterschiedliche Sachen, also es gibt ein Programm, wo man sagt, es bleibt im Geschlecht gleich. Ja, also ein erwachsener Mann kümmert sich um einen Burschen oder Jungen und das Gleiche auf weiblicher Ebene. Es gibt aber auch so Crossings, die das dann halt nicht machen, das ist ganz unterschiedlich.
Gut, was ja jetzt für Pädophilie und sämtliche Dinge, die damit zu tun haben, die dann in sexuellen Übergriffen auch münden, ja vollkommen egal ist.
Ja. Also die Pädophile sind Teil der Gesellschaft. Es sind einfach, es gibt einen sehr geringen Teil, aber diesen Teil gibt es in einer Gesellschaft, welcher pädophile Vorzüge hat, zeigt, wie auch immer. Und die sind überall.
Ja, also.
Die sind einfach überall.
Genau, haben, und was ich damit meine, sind sowohl homo- als auch heterosexuell.
Ja, auch das. Ja, genau, also genau das in jeder Bildungsschicht, in jedem Beruf, überall. Genau.
Ja.
Das ist total egal. Und ja, das Schwierige ist halt auch, dass diese Personen Opfer sind ihrer Triebe. Ja, also das ist halt immer das, was diese Dramatik irgendwie noch so on top drauf packt. Ja, also wir haben das ganz schlimme Vergehen an Kindern. Ich lasse jetzt mal den Mord beiseite, bleibt bei der Pädophilie. Wir haben das Vergehen an den Kindern, aber wir haben natürlich auch diesen extremen Leidensdruck bei den Tätern, weil es ist sowas von glasklar, dass die wissen, dass die das nicht machen dürfen, das ist verpönt. Sie können das auch mit niemandem teilen. Ja, also man darf darüber nicht sprechen. Und damit sind sie sehr, sehr alleine. Und das ist halt auch ein Problem, womit die leben.
Das ist schon die klassische Geschichte, die wir ja bei sehr vielen Personengruppen haben, die Neigungen haben, die jetzt, sage ich einmal, vorsichtig ausgedrückt, nicht im Mainstream sind, dass Tabuisierung zur Kriminalisierung führt und das dann halt auch zu Straftaten.
Genau. Ja, also ich meine, das ist trotzdem eine Straftat, aber es ist nicht schön. Es ist für die Betroffenen einfach eine verdammt blöde Schicksalsgeschichte, aus der sie halt auch nicht ohne einen Stempel rauskommen. Weil kommt das mal an die Oberfläche, dass sie diese Neigungen haben, also kommt das in die Nachbarschaft oder, weiß ich nicht, in den Arbeitsplatz, bleibt das. Ja. Das ist keine Geschichte, die vergessen wird. Ja, also viele Sachen, die werden vergessen in unserer Gesellschaft. Ja, also keine Ahnung, wenn du irgendwie einen Betrug machst oder fremdgehen oder irgendwelche Geschichten. Mhm. 3 Monate später ist alles vergessen. Und das bleibt, und das bleibt Jahrzehnte. Und irgendjemand kramt das wieder rauf, weil irgendjemand hat das irgendwo ins Internet gesetzt und das bleibt. Und da wird auch nicht, da wird auch kein Schutz vor dem eigentlichen Namen mehr gemacht. Also da geht's dann, ich warne alle anderen Eltern oder ich warne die Gesellschaft oder ich warne die Nachbarschaft. Und da werden das wirklich zu so Hetzen kommen, ist das halt auch so eine Folgegeschichte. Und das ist ganz speziell bei der Pädophilie anzusehen oder anzutreffen.
Also Datenschutz existiert dann halt einfach auch nicht.
Genau, genau. Und ich meine, es gibt ja eh diesen schönen Spruch, Kinderschutz ist über Datenschutz, aber das ist damit nicht gemeint, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also auch die Täter haben ein Recht darauf, anonym zu bleiben. Ja, und ihr Leben weiterzuleben. Wenn wir jetzt Richtung Therapie schauen, auch schwierig, weil das Problem besteht halt darin, dass es die Triebe sind und die Triebe beginnen mit den Gedanken und mit den Emotionen und nicht mit der Tat. Also bereits der Gedanke und der Trieb als solcher müsste schon therapiert werden. So, und das ist halt das wie therapiert man denn Gedanken, wenn die einfach kommen?
Aber das denke ich mir auch immer. Also vor allem die Frage, die ich mir dann stelle, ist, niemand wird ja von einer Sekunde auf die andere, so stelle ich mir das zumindest vor, mit dieser Neigung angeknipst und ist auf einmal da und hat diese Neigung. Die muss ja schon latent zumindest irgendwann einmal, weiß ich nicht, in der Pubertät oder vielleicht sogar vorpubertär, mit vorpubertären oder frühpubertären Verhalten in irgendeiner Art und Weise zur Geltung kommen. Mhm. Was machst du dann? Als Elternteil, denke ich mir halt.
Ich glaube, die Elternteile wissen nichts davon, ganz einfach. Also welcher Jugendlicher würde sowas dann seinen Eltern erzählen?
Aber gibt es aus deinem beruflichen Kontext Auffälligkeiten, die von denen du natürlich anonymisiert erzählen kannst, wo in der Schule viel Verhalten schon auffällt?
Ja.
Vielleicht sogar schon früher, in Vorschulen. Ja. Kindergärten, wo man sich überlegt, okay, das ist jetzt ein Verhalten, was dem Alter erstens nicht entspricht und was einfach dem Umgang mit anderen Kindern oder dem anderen Geschlecht oder auch dem gleichen Geschlecht einfach nicht entspricht und nicht so sein sollte.
Nennen wir es einfach mal auffälliges Verhalten, weil nicht so sein sollte, da sind wir schon wieder sehr stark im Mainstream. Und du hast gerade den Kindergarten erwähnt, den nehme ich da auch komplett raus. Im Kindergarten entdecken Kinder überhaupt ihr Geschlecht.
Ja.
Ja, es gibt Kinder, die fallen aus dem Graubereich raus, aber das ist völlig normal in der Entwicklung anzusehen. So wie es überall Kinder gibt, die aus einer definierten Zone rausfallen. Ja, also der Kindergarten gehört da absolut noch nicht rein.
Aber gibt es da Beispiele?
Also ich glaube, mir fallen schon Beispiele ein. Mir fällt vor allen Dingen die Hemmschwelle vor dem anderen Körper ein. Ja, und das ist eine Gruppengeschichte. Also dieses Verhalten, also gehen wir mal davon aus, um es für unsere Hörer auch einfach zu gestalten. Wir haben einen Jugendlichen, der hat eine Neigung, wo er nicht weiß, wohin gehört die denn. Der versucht, sich mit anderen Gleichaltrigen zu vergleichen. Der spricht darüber in einer Wortwahl, die unter den Jugendlichen in der Peer Group machbar sind. Und die gehen dann auch zum Teil immer weiter. Und da haben wir ganz oft eine Peer-Group Jungs und eine Peer-Group Mädchens. Und die reiben sich natürlich aneinander. Ja, also wir sind da total in der, im Jugendalter, Beziehungen werden geknüpft, erste Erfahrungen werden gemacht und alles Mögliche. Und die sind in dieser Gruppe drin. Und es ist so ein Gruppengeschehen. Und es kommt ganz oft zum Gruppenzwang und zu welchen irgendwelchen Mutproben. Ja, und also ich kenne wirklich Geschichten, wo die ganze Klasse involviert war, wo vor allen Dingen, also das Schlimme war, es waren hauptsächlich außereuropäische Kinder, die eigentlich nochmal aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, wo Körper und Hautzeigen nochmal ein anderes Thema ist. Und die haben wirklich sich gegenseitig an die Genitalien gepackt, die haben sich gegenseitig die Hose runtergezogen oder den Rock hochgezogen oder was auch immer. Ja, und das war ein Klassending.
Also das, was du ansprichst also, oder meinst, sind, dass da schon noch gruppendynamische Faktoren genau, eine Rolle spielen.
Und da drin tarnen die sich auch. Ja, und da drin, also für den einen ist es die Mutprobe, ja, und für den anderen ist es aber schon irgendeine sexuelle Geschichte.
Und das Ganze läuft aber unter dem Aufhänger gruppendynamischer Streich oder
weil du es auch nicht trennen kannst.
Weil das,
ja, und für den einen, bei dem einen sagt man, okay, der hat es aber kapiert. Der zeigt Reue, der zeigt Mitgefühl, der zeigt Empathie. Und es geht da ganz groß um Empathie. Ja, also was habe ich eigentlich meiner Mitschülerin angetan oder meinem Mitschüler angetan? Und der andere Jugendliche hat diese Fähigkeit nicht oder noch nicht so ausgeprägt. Und da erkennt man Unterschied.
Und zurück zur Therapie. Springen wir wieder dann ins Erwachsenenalter, beziehungsweise gehe ich davon aus, zumindest, dass wenn es um Kinder geht, bei denen man Ansätze solchen Verhalten sieht, dass man die nicht unter medikamentöse Behandlung stellt,
gibt
unmittelbar.
Es?
Wie gestaltet sich so eine therapeutische Geschichte?
Also sozusagen? Es gibt ein Medikament, was fähig ist, die komplette Libido runterzufahren, also so weit, dass man überhaupt gar keinen sexuellen Reiz mehr hat, aber wirklich gar nichts. Ja, ja. Und das ist in Anführungsstrichen die einzige Variante.
Okay.
Ja, natürlich kann man da mit der Dosierung spielen, aber es geht genau das, entweder hat man diese sexuelle Neigung, dann ist sie da, oder man hat sie nicht. Und man kann, also wir Menschen können unsere sexuelle Neigung nicht abstellen.
Ja.
Andersherum, ein Asexueller, die gibt es ja auch, der kann auch keine sexuelle Lust
empfinden.
Erlernen.
Ja.
Oder, ne, also ich weiß nicht so viel sagen, also weiß ich nicht, ja, kenne ich mich zu wenig aus, aber darum geht's. Es ist nicht gesteuert.
Ja.
Es ist in unserem Unterbewusstsein und es wird mit uns gesteuert. Das ist die Problematik.
Kurzer Schwenk zurück zum Fall. Jetzt ist das ja auch schon eine Zeit lang her und die Verurteilung und vor allem die Strafe und die Todesstrafe von Arthur Gary Bishop, das fand in den 80ern statt. Jetzt hast du vorher schon gesagt, in Bezug auf das Big Brother, Big Sister Programm, dass es diese Programme noch immer gibt und sehr eng oft im religiösen Kontext auch stehen.
Mhm.
Der Bundesstaat Utah ist in Amerika sehr bekannt dafür, in den Vereinigten Staaten, für seine ausgeprägte mormonische religiöse Prägung. Und gerade hier war das ja auch interessant, weil der Arthur Gary Bishop exkommuniziert wurde.
Mhm.
In Zusammenhang mit diesem Big Brothers Big Sister Programm.
Mhm.
Und und der Bundesstaat Utah in gewisser Weise an ihm ein Exempel statuieren wollte. Das habe ich in unserer letzten Folge nochmal dargelegt, weshalb man gerade Arthur Gary Bishop bei seinen Delikten, die er begangen hat, die Wahl ließ. Ob er eine Erschießung bevorzugt oder die Giftspritze. Und dass diese Auswahlmöglichkeit tatsächlich auf uralte mormonische Schriften zurückgeht. Das ist halt wirklich eine sehr seltsame Wendung, finde ich, in dem Fall. Und spricht halt, finde ich, auch in gewisser Weise dafür, wie in Amerika mit solchen Täterinnen umgegangen wird. Und das ist vielleicht, naja, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sicher ist eine Zeit lang her jetzt dieser Fall, Und es wird sich sicher einiges getan haben in den letzten Jahrzehnten. Aber man hat schon so das Gefühl, zumindest, und da ist ein entscheidender Unterschied zu Europa, finde ich, dass bei solchen Straftätern in Amerika hat man fast schon das Gefühl, der Rechtsstaat ein wenig ausgeknipst wird.
Mhm. Ja. Aber doch nicht nur da, ich glaube, das in sehr vielen Bereichen, oder?
Ja, da besonders. Und das endet ja auch nicht nach dem Prozess. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist natürlich ein Pädophiler oder ein Kinderschänder oder noch schlimmer Kindermörder im Gefängnis zu sein.
Mhm.
Das ist keine angenehme Gefängnisstrafe.
Das ist übrigens bei uns auch so.
Das ist aber bei uns auch so, genau. Darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist bei uns auch so. Aber was bei uns halt nicht so ist und vor allem auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so war, ist, dass Prozesse in einer Affengeschwindigkeit abgehandelt werden mit einem sehr voraussehbaren Ergebnis und dabei sämtliche Resozialisierungsgedanken oder Ansprüche an den Rechtsstaat und an den Staat in Relation zum Täter, mehr oder weniger, ja, nicht da sind.
Ja, wobei diese therapeutische Möglichkeit auch hier noch nicht alt ist. Also,
ja.
Ich glaube, dass, also ich weiß, was du meinst, aber dieser Gedanke überhaupt, dass man den Versuch startet, das zu therapieren und dafür viel Geld auch auszugeben, muss man ja auch ganz deutlich sagen, für was für eine Chance und wer beurteilt die Chance, ist auch bei uns noch nicht weite Praxis, überhaupt nicht. Es gibt auch nicht viele, die das machen.
Es ist und bleibt, finde ich, ein Themenbereich, der sehr schwer zu erklären ist und der, merke ich für mich auch, über den ich mir recht schwer tue zu sprechen.
Ist unangenehm, ne?
Die Thematik an sich. Mhm. Aber ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich für die Analyse und für den kurzen Einblick auch aus professioneller Sicht. Und ja, ich hoffe oder wir hoffen, unsere erste nach langer Zeit ersehnte gemeinsame Folge hat euch wieder ein wenig gefallen und wir freuen uns, euch bei der nächsten Analysefolge zum nächsten Fall zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich euch, oder wir, ja, genau, jetzt bin ich schon muss ich mich wieder umgewöhnen, eine schöne Zeit.
Bis dann.
Tschüss. Thank you.